Willkommen bei Zwei alte weiße Männer, dem Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. In dieser Mutmacher-Staffel geht es um das, was in aufgewühlten Zeiten besonders kostbar ist: Orientierung, Zuversicht und Mut.
Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer Mutmacher-Staffel. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Viele Menschen sind politisch müde. Sie fühlen sich nicht gehört, haben das Gefühl, die da oben leben in einer anderen Welt und dass Politik Probleme nicht mehr löst. Gleichzeitig stellen wir fest, dass Populisten von Frust und Misstrauen profitieren. Heute fragen wir, woher kommt Politikverdrossenheit und was hilft wirklich dagegen?
Darüber wollen wir mit unserem Gast, Professor Wolfgang Merkel, sprechen. Er ist einer der bekanntesten deutschen Politikwissenschaftler und Professor Merkel forscht zu den großen Fragen unserer Zeit. Warum verlieren Menschen das Vertrauen in Politik? Was treibt Polarisierung und Populismus? Und was braucht eine Demokratie, damit sie stabil bleibt, auch wenn die Stimmung kippt?
Mit ihm wollen wir nicht nur erklären, woher Politikverdrossenheit oder, wenn das nicht der richtige Begriff ist, einfach dieses Gefühl der Menschen in diesem Land kommt, dass sie nicht ausreichend vertreten werden. Wir wollen vor allem darüber aber auch reden, was kann uns wieder Mut machen? Was können wir konkret tun? Dazu begrüßen wir Sie sehr herzlich, Herr Professor Merkel.
Ja, vielen Dank, dass Sie mich hier eingeladen haben. Ich freue mich auf unser Gespräch, auch wenn wir untypisch für Mutmacher das ganze Gespräch doch mit den Problemen eingeleitet haben und nicht mit den positiven Hoffnungen. Ich bin sicher, wir kommen auch dazu.
Ja, Herr Professor Merkel, zum Einstieg stellen wir allen unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern dieselbe Frage, und zwar: Was macht Ihnen persönlich angesichts der weltweiten Krisen aktuell am meisten Sorgen?
Ein nicht untypischer Einstieg in solche Gespräche, die wir gegenwärtig über die Demokratie führen, dass wir sozusagen mit den Problemen sofort anfangen. Die gibt es natürlich und die gibt es zahlreich, vermutlich zahlreicher als in den letzten 20, 30 Jahren mittlerweile. Was mir besonders doch Kopfschmerzen bereitet, sind mindestens zwei Dinge. Das eine ist, dass wir ein Aufflackern von Kriegen in unterschiedlichen Regionen haben. Wir haben das in Europa, wir haben das in Gaza und im Libanon und in Israel und wir haben das mittlerweile im Iran. Und wir beginnen uns daran zu gewöhnen, dass Krieg offensichtlich ein ganz normales Mittel der Austragung von Politik ist. Also Krieg gerät mir zu sehr als eine Normalität in die politische Perspektive. Das zweite ist ein Problem, das die Demokratie tatsächlich im Inneren hat. Und das größte allgemeine Problem ist meiner Meinung nach nicht sofort diese AfD, sondern dass die Institutionen an Vertrauen verlieren in der Bevölkerung, bei den Bürgerinnen und Bürgern. Also die Demokratie produziert offensichtlich nicht nur die guten Dinge, sondern produziert gleichzeitig auch mit Problemen, die sie selbst nicht richtig löst.
Dann will ich das auch nochmal direkt aufgreifen, was wir zur Einleitung gesagt haben. Wir wollen über Politikverdrossenheit reden. Das ist, wie schon anmoderiert, unter Umständen nicht der richtige Begriff. Wie würden Sie denn dieses Gefühl beschreiben, das Bürger dieses Landes haben mit der Politik, mit Regierung, mit Parlament, mit Institutionen? Sie haben da in Ihrer ersten Antwort schon teilweise darauf reflektiert. Was ist das? Ist es Unzufriedenheit? Ist es Misstrauen? Demokratieablehnung? Sie haben gesagt, in der Demokratie passiert trotzdem, dass das Vertrauen verloren wird. Wie würden Sie es beschreiben? Was fehlt den Menschen? Oder wie gucken Sie auf unsere Strukturen und Institutionen?
Sie haben das fast richtig geraten. Ich bin skeptisch gegenüber dem Begriff der Politikverdrossenheit. Das ist nicht das allgemeine Gefühl, das Bürgerinnen und Bürger zum Teil entfremdet von demokratischen Verfahrensweisen, von demokratischen Institutionen. Das ist eine Art von Textbaustein aus den Jahren 1980er, 1990er und vielleicht den Nullerjahren. Was wir heute haben, ist fast das Gegenteil. Die Menschen sind nicht verdrossen, sie sind eher aufgebracht, sie sind mobilisiert, sie partizipieren, nicht immer in einer Art und Weise, wie man sich das in gemütlichen Demokratien vorstellen kann. Aber wir sehen sowohl auf der Ebene der konventionellen Teilnahme und Partizipation, also vor allen Dingen Wahlen, sehen wir eine Zunahme. Eine Zunahme, die Menschen gehen häufiger zu den Wahlen und nicht nur im Übrigen zu den Bundestagswahlen, auch wie wir jetzt sehen, zu den Landtagswahlen. Also wir haben eher einen Mobilisierungsschub, einen Partizipationsschub als eine Verdrossenheit, die Leute dann ins Private zurückziehen lässt, zu sagen, wir können so und so nichts machen. Was wir aber haben, ist das Gefühl, bei einer wachsenden Anzahl von Menschen, dass sie sich nicht repräsentiert fühlen, nicht in ihren wirtschaftlichen Interessen, nicht in ihren moralischen Einstellungen, nicht in dem, was man Habitus nennt, also sozusagen Lebensgewohnheiten und Lebensführungen. Also eher das Gefühl eines beachtlichen Teils der Nichtrepräsentation als das schmollende Zurückziehen. Und man agiert oder diese Gruppe, große Gruppe von Menschen agiert, ganz auffällig agiert sie, dass sie eine demokratieproblematische Partei wählen mit einem starken rechten Ausschlag. Wahrscheinlich kommen wir noch auf diese Organisation, nämlich die AfD. Ob man die jetzt so nennt wie der Verfassungsschutz, ich bin so und so etwas skeptisch gegenüber dieser Institution Verfassungsschutz, ob man sie gesichert rechtsextrem nennen kann, ist eine andere Sache. Als Wissenschaftler würde ich sagen, gesichert kann man gar nichts und schon gar nicht eine nicht wissenschaftliche Institution wie der Verfassungsschutz. Das ist eher sozusagen eine untaugliche Waffe, mit den Problemen umzugehen, die wir gegenwärtig in der Demokratie und in der Gesellschaft sehen.
Wir werden auf die AfD noch näher im Laufe dieses Gespräches eingehen. Ich wollte noch mal darauf zurückkommen, was Sie eingangs auch schon gesagt haben. Die Demokratie produziert sich eigentlich ihre Probleme auch selbst. Und mich würde interessieren, Sie sagten auch, ja, Politikverdrossenheit kannten wir vielleicht in den 80er Jahren. Wie konnte es zu einer Entwicklung kommen, wie wir sie jetzt feststellen, dass Menschen sich gegen die Demokratie wenden, also nicht zurückziehen in den privaten Bereich, sondern in Teilen jedenfalls die Demokratie als Problem erkennen für ihre Unzufriedenheit? Was ist da passiert?
Ja, die Welt um uns, und ich sage sehr bewusst Welt, das ist nicht nur der kleine Bereich Deutschlands. Die Welt um uns hat begonnen, sich in einem Tempo zu ändern. Wir verwenden oft den Begriff der Transformation, die unsere Lebensverhältnisse ändert, die Anforderungen an uns ändert. Bedenken Sie einfach nur, was die Internet Revolte, könnte man fast sagen. Und die digitale Transformation unserer Wirtschaft auch für nicht nur Chancen, auch für Zumutungen. Wir müssen darauf reagieren. Wir müssen lernen. Dazu kommt spätestens seit der großen Finanzkrise 2008, kommt dazu, dass wir nun wirtschaftliche Probleme haben, mit denen wir so in der Vergangenheit selten zu tun hatten. Also wirtschaftliche Transformationen bedingen eine Änderung der Lebensverhältnisse. Wir müssen uns neu zurechtfinden und das wird oft als Zumutung begriffen. Und dann kommt die Politik rein und dann verlangen viele Bürgerinnen und Bürger nicht ganz zu Unrecht Lösungen von der Politik. Die Politik ist dann doch eine Blackbox, die man sich dann mal anschauen müsste. Was ist denn und wer ist denn eigentlich die Politik? Wir haben hier ein Auseinanderlaufen von zwei Linien. Zum einen ist die Politik trotz Europäischer Union sehr stark nationalstaatlich bestimmt. Von unserer Regierung, von unserem Parlament auf Bundesebene und auf Länderebene. Also hier haben wir zum einen Seite eine nationalstaatliche Engführung von Politik. Aber viele unserer Probleme sind suprastaatlich, sind supranational, sind international. Auf die können wir nur sehr, sehr bedingt als eine Mittelmacht Einfluss nehmen. Schauen Sie sich die Klimafrage an. Die ist nationalstaatlich überhaupt nicht zu lösen. Schauen Sie sich die Ereignisse während der Corona-Pandemie an. Natürlich nicht nationalstaatlich zu lösen in Gänze. Dann haben wir selbst solche Probleme wie die Migration. Auch die ist nicht nationalstaatlich zu lösen. Also wir haben hier ein Auseinanderdriften, zum einen verstärkt supranationale Probleme und auf der anderen Seite nationalstaatliche politische Elemente und Instrumente, die diese Probleme keineswegs zur Gänze und manchmal noch in wesentlichen Teilen nicht bewältigen kann. Das halte ich für ein generelles Problem, das wir nicht einfach abschütteln können. Noch ein Punkt. Schauen Sie sich die USA an. Bisher war das relativ gemütlich für uns. Wir haben im Windschatten der Vereinigten Staaten unsere Sicherheit organisiert. Das bricht und wir haben einen irrlichternden Präsidenten. Und da wird auf einmal sichtbar, dass viele der Probleme und viele der politischen Fragen ganz woanders herkommen. Und eigentlich müssten nicht nur die Amerikaner ihren Präsidenten wählen, sondern wir alle.
Ja.
Einen demokratischen Grundsatz von dem großen Staatsrechtler Hans Kelsen formuliert, in einer Demokratie müssen diejenigen Menschen, die von politischen Entscheidungen betroffen sind, auch eine Einflussmöglichkeit auf die auf diese Probleme haben. Deshalb ist das nicht nur jetzt ein kleiner Witz von mir, sondern ist ein ernsthaftes Problem. Die USA bestimmen die Finanzpolitik in der Welt, so kann man sagen. Sie bestimmen Geldpolitiken und so weiter, bestimmen auch mittlerweile die Frage, das ist allerdings schon länger, von Krieg.
Krieg und Frieden.
Herr Merkel, Sie haben das Thema Zumutung angesprochen, dass die Bürger die Veränderungen, die um sie herum passieren, als Zumutung empfinden und sich das dann auch ausdrückt. Auf der anderen Seite hören und sagen wir auch immer, ja, Veränderungen die notwendig sind in Deutschland, in Europa, in der Welt, bedeuten auch Zumutungen für Menschen, weil ich kann es nicht allen recht machen und egal, was ich entscheide, irgendeinem tut's gut, dem anderen nicht so gut, um es vorsichtig zu formulieren. Wie würden Sie dann das Thema Zumutungen, was ja letztlich auch hinter den angekündigten Reformen irgendwo als Konsequenz auch steht, was passiert dann, wenn es tatsächlich zu Reformen kommt, wie mehrfach angekündigt?
Ja, wir haben hier, Herr Kirchberg, wiederum ein Problem, das die Demokratie zum Teil selbst erzeugt. In Zeiten großer Transformation, in denen wir uns eben befinden, müssen wir auf diese Transformationen reagieren. Das hat jedes Mal mit sich doch das Problem, dass wir unsere sicheren Positionen auch aufgeben müssen. Und ich höre gegenwärtig, insbesondere in der analogen Medienwelt, die Mahnung von Journalisten, die Politiker müssen endlich der Bevölkerung erklären, dass nun harte Zeiten kommen, dass die Reformen auch ein Verlust bedeuten können, eine übergangsmäßige Unsicherheit. Das ist leicht gesagt aus dieser Medienperspektive, denn in einer Demokratie wollen die Bürger auch oder wollen die Politiker gewählt werden. Und dieser Imperativ, gewählt werden zu wollen und nicht zu viele Zumutungen produzieren, weil der Konkurrent dann sagt, und wenn es ein Konkurrent am Rande des politischen Spektrums ist, ja, bei uns habt ihr keine Zumutungen. Wir haben eben die besseren Lösungen. Wir sind nicht den Tech-Oligarchen und dem Großkapital so verpflichtet wie diese Partei. Also der Wettbewerb verlangt natürlich auch, dass man nicht nur negative Seiten erstmal hervorhebt, dann verliert man Wahlen. Wahlen sind nicht alles, aber ohne gewählt zu werden, ist alles nichts, könnte man formulieren. Also das wird mir zu leicht abgespult von den Medien und habe aus der Logik einer pluralistischen Wettbewerbsdemokratie doch ein gewisses Einsehen, dass warum die Politiker so handeln. Das heißt nicht, dass man sie freisprechen soll, auch tatsächlich zu zeigen, dass hier doch härtere Zeiten auf die Bevölkerung zukommen können.
Zumutbarkeit, Herr Merkel, ist ja das eine, aber die große Schwester der Zumutbarkeit ist die Ungleichheit, und eine ihrer Kernthesen ist ja eben auch, dass Demokratie dann leidet, wenn soziale Ungleichheit wächst und große Gruppen eben dann auch, wie wir es momentan wahrnehmen können, den Eindruck haben, dass ihre Lebenslage von der Politik nicht ausreichend berücksichtigt wird und deshalb auch eine Abkehr in Teilen von etablierten Parteien zu beobachten ist und hin zu eben populistischen Versprechern, die sagen, wir können das alles besser machen.
Naja, Ungleichheit ist praktisch ein eingepflanztes Element in einer kapitalistischen Demokratie. Ich weiß, das ist eine Art von Begrifflichkeit, die werden in Deutschland immer nur mit spitzen Fingern angefasst, wenn man sagt, dass hier zwei Systeme ineinander verwoben sind, die unterschiedliche Logiken haben. Also Märkte funktionieren eben mit Ungleichheit. Ungleichheit bringt den Wunsch bei denen, die weniger privilegiert sind, hervor, tatsächlich auch einen Platz an der Marktsonne zu erhalten. Sie strengen sich an. Also der Wettbewerb ist sicherlich ein Innovator, ist eine Dynamik und wir haben trotz aller Kritik am Kapitalismus bisher keine produktiveren Wirtschaftsformen gesehen, sondern ganz im Gegenteil eben desaströse Formen, wie wir 1989 beim Kollaps des Sowjetimperiums gesehen haben. Also zum einen haben wir Märkte, die funktionieren auf Ungleichheit, auf Wettbewerb, und zum anderen haben wir die Demokratie, und der Demokratie ist einer von zwei super Grundwerten neben der Freiheit Gleichheit. Und Gleichheit, das ist zunächst eine Rechtsgleichheit und eine politische Gleichheit. Die muss gegeben sein. Wenn sie nicht gegeben ist, hat diese Demokratie Dellen und Defekte und tatsächlich Probleme. Wir wissen nämlich auch aus der Forschung, dass diese politische Gleichheit, von der ich gesprochen habe, dass sie unabdingbar für funktionierende Demokratien ist, dass die stark auch bestimmt wird von dem wirtschaftlichen Status der jeweiligen Individuen. Also wenn sie dazugehören zu dem, nehmen wir einfach das untere Drittel oder vielleicht sogar die untere Hälfte der Einkommensgesellschaft, dann haben wir dort Menschen mit einem durchschnittlich deutlich niedrigeren Bildungsstatus, niedrigeren Einkommen, höhere Prekarietät ihrer wirtschaftlichen Situation. Diese partizipieren in aller Regel deutlich weniger als die Menschen in dem oberen Segment, der 20%, der 30% oder 40%. Die beteiligen sich, sie gehen in Parteien, die werden Politikerinnen und Politiker. Und je weiter sie in der Einkommenspyramide nach unten gehen, umso weniger beteiligen sie sich. Jetzt haben wir am Wissenschaftszentrum Berlin in meiner Arbeitsabteilung zur Demokratie Untersuchungen gemacht, die zeigen, dass im unteren Drittel oder auch in der unteren Hälfte der Gesellschaft die Menschen sehr viel häufiger an ihren eigenen politischen Präferenzen vorbeiwählen. Sie können das gar nicht sozusagen präzise genug einschätzen. Noch einmal, ich spreche hier nicht von Interessen, da will ich mich jetzt gar nicht einmischen, sondern die individuellen Präferenzen werden nicht richtig in Übereinstimmung mit der Partei gebracht, die am ehesten diese Präferenzen verfolgt. Das ist natürlich eine schwere Hypothek für Demokratien, deren grundsätzliche Theorie auch gerade auf politischer Gleichheit besteht.
Welche Rolle spielen in dem Zusammenhang unterschiedliche Demokratieerfahrungen und Transformationsfolgen zwischen Regionen, zwischen Ost-West, zwischen Stadt-Land, zwischen Boomregionen und Regionen, die man eher als abgehängt einordnen würde oder wo Menschen sich als abgehängt einordnen würden?
Na, Herr Kirchberg, das liegt eigentlich auf der Hand, könnte man fast sagen. Wenn Sie abgehängte Regionen haben, dann fühlen die Menschen sich nicht zu Hause in der Gesellschaft, nicht in dem politischen System. Dann können Sie sagen, warum soll ich eigentlich für dieses politische System immer wieder optieren, wenn Sie uns nicht die Chance geben, in etwa auf der gleichen Höhe eine Lebenswelt vorzufinden. Also abgehängt ist das eine, und da würde ich sagen, abgehängte Regionen, die es in Deutschland nicht einmal so massiv gibt wie etwa in Südeuropa, wo das noch stärker ausgeprägt ist. Aber eben abgehängt zu sein, heißt auch, dass man sich entfremdet zum Teil der Demokratie. Historische Erfahrungen sind noch etwas anderes. So genau wissen wir nicht, wie lange wirken eigentlich diese historischen Erfahrungen. Und was wir allerdings wissen, ist, dass sie tiefer und länger zurückwirken, als die Menschen selbst die Träger dieser Erfahrungen sind. Nun ist auch Ostdeutschland, ist ja nicht nur eine Region, ist ja nicht nur etwas Geografisches, sondern ist auch geprägt von einer politischen Form, die man getrost eine Diktatur nennen konnte, eine SED-Diktatur passt mir besser als der etwas problematische Begriff, kommunistische Diktatur. Gleichzeitig haben sie ein relativ unproduktives Wirtschaftssystem gehabt und das wurde sozusagen, als würde man eine Nadel in einen Ballon gestochen haben, sind diese Art von Produkte, die in diesem System hergestellt wurden, überhaupt nicht konkurrenzfähig zu dem, was wir in gut funktionierenden kapitalistischen Systemen haben. Was passiert? Die Menschen stürzen in Arbeitslosigkeit, in Unsicherheit und nun ist Ostdeutschland eine Region in diesem ganzen Sowjetkomplex, der zusammengebrochen ist, die noch relativ gut gefahren ist, weil sie einen reichen Bruder im Westen hatte. Also sind massive Finanztransfer von West nach Ost gegangen, um dieses Problem, das man erkannt hat, tatsächlich lösen zu können. Aber gleichzeitig haben viele Menschen auch in Ostdeutschland das Verhalten westlicher Investoren oder überhaupt der Menschen als übergriffig empfunden, als eine Art von Landnahme. Und das war sie am Anfang auch. Also es hatte zwei Aspekte. Zum einen massive Finanztransfer, zum anderen haben sie dann auch die Kapital sozusagen Superiorität des Westens zu spüren bekommen. Sie haben einfach nicht das Kapital gehabt, um zu investieren, so wie sie heute, und das ist eine Hypothek, die wir insgesamt in unserem Lande mitschleppen, sehr viel weniger zu vererben haben als die jüngeren Generationen im Westen. Das ist eine Ungleichheit, die massiver in die kognitiven Strukturen der Bevölkerung eingelagert ist als unterschiedliche Lohnhöhen.
Ist Ihre profunde Analyse der Situation in Ostdeutschland somit dann auch eine logische Konsequenz für eine stärkere Neigung hin zum Populismus? Wir könnten es erleben in diesem Jahr bei den Wahlen beispielsweise in Ostdeutschland, beispielsweise in Sachsen-Anhalt, dass dort die AfD Mehrheiten erreichen wird, die Brandmauer zum Einstürzen insofern bringen, als dass sie, es gibt sogar Vorhersagen, dass es zu einer absoluten Mehrheit reichen könnte. Nochmal meine Frage, ist das eine Konsequenz auch aus der von Ihnen uns gerade vorgestellten Analyse der Situation in Ostdeutschland? Oder ist es viel komplexer?
Herr Reinhardt, ich würde übrigens nicht von einfach Populismus sprechen. Wir haben es hier mit einem ganz spezifischen Populismus zu tun, den man entweder Rechtsaußenpopulismus nennen kann oder autoritären Populismus.
Was ist der Unterschied?
Naja, wenn wir, also Populismus ist eigentlich sozusagen nur der Träger einer Ideologie, die sich auf eine bestimmte Form der politischen Kommunikation draufsetzt. Also, das ist nicht nur die Vereinfachung und nicht nur die Mobilisierung von politischen Problemen, sondern da haben wir Chauvinismus, haben wir Nationalismus, haben wir auch Affinitäten zu Nazi-Symbolen und so weiter. Der rechte autoritäre Populismus schließt aus, ist exklusiv. Die anderen wollen wir nicht hier haben. Die sollen notfalls auch expatriiert werden oder massiv abgeschoben werden. Das geht ja in weite Teile auch der anderen politischen Parteien hinein. Also der linke Populismus ist zumindest in der Theorie inklusiv, will einbinden, will die unteren Schichten in die Gesellschaft hineinbringen. Ob sie immer die richtigen Mittel haben, ist eine andere Sache. Aber die beiden Richtungen sind, das eine ist exklusiv, sind die rechten Populismen, das andere ist der Versuch einer gesellschaftlichen Inklusion bei Linken. Der nimmt in Lateinamerika häufig autoritäre Züge an. Ich sehe diese autoritären Züge aber nicht etwa in Südeuropa, wo wir das haben oder wo wir es teilweise auch in Skandinavien haben. Also Populismus, meine ich, braucht ein Adjektiv, um genau zu wissen, worüber wir sprechen. Aber zu dem Kern Ihrer Frage, ich glaube schon, dass hier autoritäre Erfahrungen transzendiert werden und im Osten stärker vorhanden sind als im Westen. Das wissen wir auch ein bisschen aus Umfragen. Aber was wir auch sehen heute ist, dass der Westen aufholt. Der Westen, es ist nicht nur Sachsen-Anhalt, es ist nicht nur Thüringen oder Sachsen, sondern wir hatten gerade Landtagswahlen im tiefen Westen, im Südwesten, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wo die AfD auf die 20% entweder schon zugesteuert ist oder zusteuert.
Also das stimmt, ja.
Hier leider, kann man sagen, gleicht sich der Westen an den Osten an. Öfters hätte man sich das gewünscht, aber spielt das historische Erinnern zwar eine Rolle, aber wie wir sehen, schleift sich ab. Es ist also weniger die Erinnerung als vielmehr die heutige Selbstwahrnehmung in einer Welt, wo man sich nicht richtig repräsentiert und hineingenommen fühlt.
Also, was hilft dagegen? Was wäre das Rezept? Wir haben sicherlich einige Aspekte zu Beginn des Gesprächs schon aufgegriffen, aber was würden Sie der Politik und den Institutionen empfehlen, wie damit umgehen? Denn nur drauf schauen und sagen, es ist alles ganz schrecklich, das hilft ja keinem weiter. Wir brauchen Rezepte.
Da haben wir komplett recht, Herr Kirchberg. Wenn ich eine vollgültige Lösung hier präsentieren würde, wäre ich nicht ein verrenteter Professor, sondern würde an der Spitze einer Partei mindestens stehen. Zunächst, es ist kein deutsches Phänomen, sondern es ist ganz offensichtlich ein Phänomen, das die gesamte westliche und auch europäisch-östliche Welt erfasst hat. Also nicht glauben, dass das bei uns etwas Besonderes ist. Im Gegenteil, in Ungarn, in Polen, in Italien und möglicherweise demnächst in Frankreich haben wir noch stärkere rechtsautoritäre populistische Parteien. Ein Punkt, der klingt etwas banal, ist aber, glaube ich, sehr zentral. Die Politik muss beweisen, dass sie die Probleme, die die Menschen bedrängen, in zweifacher Hinsicht lösen können. Sie müssen sie effizient lösen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, der auch heute in der Debatte eine größere Rolle spielen sollte. Sie müssen sie fair lösen. Also die Lasten, von denen wir gesprochen haben, die Bürde, die in Transformationsperioden zu tragen ist, die muss einigermaßen gleich verteilt werden. Aber wir wissen ja gerade, dass in Krisenzeiten die Verteilung sehr viel stärker noch zu Ungunsten der unteren Schichten sich vollzieht als in Normalzeiten. Also ist das keine ganz einfache Aufgabe, aber Fairness und Effizienz erscheint mir ganz wichtig. Zweitens, ich glaube, dass den Bürgern gezeigt werden müssen, die wir die Entscheidungen treffen, wir repräsentieren euch, wir versuchen eure Probleme hineinzunehmen und zum Kern unsere Lösungsstrategien zu machen. Also die Bürger müssen sich nicht nur in ihren materiellen Interessen, sondern aber auch in ihrer Selbstwahrnehmung, in ihrer Würde respektiert sehen. Und das ist keineswegs so oft der Fall. Das erscheint mir eine der großen Probleme, die wir haben. Ich bin vorsichtig mit dem Begriff Krise. Krise der Demokratie, wenn man den Begriff Krise ernst nimmt, dann aus der medizinischen Metaphorik, dann ist es immer die Krise eine Frage auf Leben und Tod. Ich sage sehr explizit, diese Situation sehe ich überhaupt nicht in dieser Art und Weise in Deutschland. Ich glaube, dass viel Alarmismus hier betrieben wird, aber wir haben Probleme und wenn wir eine Krise haben, haben wir eine Repräsentationskrise. Und jetzt kommt gewissermaßen ein Dreh, der klingt grauenhaft, aber diese Repräsentationskrise wird von einer Partei besonders aufgelöst. Und das ist die Repräsentation rechtsautoritärer Interessen. Die etablierten Parteien haben einen politischen Raum offen gelassen, in den ist, und ich glaube, diese Begrifflichkeiten sind angemessen, in den die AfD hineinmarschiert ist. Jetzt besetzt sie diesen rechten Raum, der zum großen Teil von der Merkel-CDU auch geräumt worden ist. Also sie sitzt da und wenn eine Partei mal fest verankert ist, auch etatisiert im Sinne der Parteienfinanzierung, auch dann die Mittel hat, sich vor Ort zu kümmern, dann ist eine Partei einigermaßen stabilisiert. Und die AfD wird unsere Demokratie noch länger piesacken und ich nehme das nicht auf die leichte Schulter, bin aber gegen ein Verbot.
Das ist eine gute Überleitung. Wir sind ja ein Mutmacher-Podcast und Sie haben auch gerade gesagt, all das, was wir auch hören, hat auch viel mit Alarmismus zu tun. Und Sie selber sagen auch, Demokratie wirkt oft zwar fragil, ist aber sehr viel resilienter als manche, die schon damit beginnen, das Sterbeglöcklein für die Demokratie zu läuten, es uns weismachen wollen. Was ist Ihre Mutmacherperspektive im Hinblick darauf, dass Demokratie all diesen negativen Einflüssen von außen trotzdem widerstehen kann und sich vielleicht sogar aus diesem Prozess heraus einer sicherlich auch in Teilen notwendigen Erneuerung hingeben kann?
Na, ich glaube schon, und da sind wir wieder kurz mal bei dem Begriff Populismus, dass der Populismus mal ohne Adjektive eine positive Funktion hat. Er mischt müde gewordene, etablierte Machtverhältnisse auf. Er zwingt zum Überdenken. Er zwingt dazu, auch eine andere Perspektive einzunehmen. Er ist manchmal in der Lage, verkrustete Strukturen etablierter Privilegien aufzubrechen. Und da könnte sogar von seiner, jetzt werde ich etwas emotional, von einer solch üblen Partei wie die AfD tatsächlich auch ein positiver Impuls herauskommen. Die Parteien müssen sich einfach intensiver um die Bürgerinnen und Bürger kümmern, als sie das in normalen, windstillen Demokratiezeiten tun. Da können sie die Hände sehr viel einfacher in den Schoß legen. Also es werden bestimmte Probleme stärker seziert, stärker debattiert und auch manchmal emotionalisiert. Das kann eine Hoffnung sein. Aber inhaltlich sehe ich natürlich auch das Risiko, dass eine rechtsautoritäre Partei wie die AfD mit sich bringt, wenn sie eben diese Exklusionsstrategie gegenüber den anderen, das sind ja nicht nur die Migranten, die sind es vor allen Dingen, sondern das geht alle, die sozusagen von dieser ihrer wahrgenommenen Mehrheitsnorm abweichen. Warum ich Mut machen, es ist immer leichter und da sind die Sozialwissenschaftler viel besser, die Krisen, Dilemmata, Aporien herauszuarbeiten, da sind wir super gut, aber häufig hören wir von den Politikern, na, was schlagt ihr denn vor? Wie würde denn ihr das machen?
Ja.
Ich wäre weniger alarmistisch. Ich glaube, dass das so eine self-fulfilling prophecy hat, wenn wir permanent nur die negativen Seiten markieren. Immerhin sind wir nun eine demokratische Republik, die 75 Jahre existiert. Es gibt im Übrigen auf der Welt keine einzige Demokratie, die 75 Jahre existiert hat, dass diese kollabiert ist. Das muss nicht so bleiben und es geht auch nicht immer um Überleben und Krise, sondern es geht darum, dass wir verhindern, dass unsere Demokratie zwar den Kern von Wahlen behält, aber sonst rauer wird, also exkludiert, dem anderen nicht seine Existenz politisch und sozial gönnt. Das sehen wir. Aber glaube doch, dass wir stolz sein sollten auf 75 Jahre Demokratie. Wir sind auch heute eine bessere Demokratie als in den 50er und 60er Jahren. Stellen Sie sich das Geschlechterverhältnis vor. Stellen Sie sich die Sexualitätsfrage, Homosexualitätsfrage vor. Die 50er und 60er Jahre würden wir aus dieser Perspektive gar nicht mehr als Demokratien anerkennen, weil sie systematisch diskriminiert haben gegenüber Homosexuelle oder gegenüber auch Frauen, die in den 60er Jahren noch von ihren Ehemännern die Arbeitsverträge unterschrieben bekommen mussten. Wir sind insofern weit davon entfernt von Weimar. Es ist nicht so, dass das Parteiensystem in der Mitte sich entleert hat und die Mehrheiten auf den Flügeln sich befindet. Und ich würde auch sagen, die Linke hatte überhaupt nichts mit der stalinistischen KPD der Weimarer Republik zu tun. Und AfD ist auch nicht die NSDAP. Ich würde sie hinten und vorne kritisieren, aber man darf die Relationen nicht verlieren. Und das geschieht natürlich in Zeiten von digitalen Dynamiken in der Politik sehr schnell, sehr oft. Da kann man hart zuschlagen, je auffälliger und härter, umso mehr Klicks kann man bekommen. Mhm. Noch einmal, ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man vieles auch kritisieren kann, aber auch manches wertschätzen. Und wir wissen das, wenn wir in Lateinamerika reisen, von Afrika gar nicht zu sprechen. Also die physische Sicherheit ist sicherlich etwas, Deutschland und auch eine rechtsstaatliche Garantie im Konzert der Länder meist in der vorderen Gruppe der besten Performer sich befindet. Und wir sind in Transformationszeiten, die sind schwierig, wir haben überlappende Krisen, aber wir haben auch Ressourcen, wir haben kognitive Ressourcen, haben finanzielle Ressourcen und haben nach wie vor eine Bevölkerung, die zu 85 oder 90% glaubt, dass die Demokratie als System die beste ist, die wir als Ordnungsform anerkennen, wo, und das gibt einen Hinweis auf die Strategie, wie man das ändern kann, wo sie Probleme haben mit dem realen Funktionieren der Demokratie. Da geht diese hohe Zustimmungsrate runter auf 55 oder 60%. Ja. Das ist zu wenig, gibt aber der Politik einen Hinweis, dass sie anders repräsentieren muss, dass sie andere Politiken auch zu verfolgen hat.
Herr Professor Merkel, normalerweise stellen wir all unseren Gästen auch noch eine standardisierte Abschlussfrage. Bei Ihnen können wir darauf verzichten, weil Sie haben sie bereits beantwortet, ohne die Frage zu kennen. Denn die lautet, was gibt Ihnen persönlich Zuversicht, nicht nur als Experte, sondern auch als Bürger für die Zukunft? Und Sie haben das schon mit Ihrer Antwort zuvor auf hervorragende Art und Weise zusammengefasst und transportiert. Deshalb wäre es nun eine Doppelung und deshalb stellen wir Ihnen diese Frage heute in diesem Podcast nicht, Thomas.
Und ich kann ergänzen, nach der Abschlussfrage kommt in der Regel eine oder kommt immer eine Zusammenfassung. Auch die haben Sie weitgehend uns gerade nochmal vermittelt, auf eine Art und Weise, wie ich es gar nicht gekonnt hätte. Deswegen will ich mich da sehr zurückhalten, will nur nochmal wirklich darauf hinweisen, Sie haben uns ja deutlich gesagt, es gibt aus Ihrer Sicht keine Politikverdrossenheit, denn im Gegenteil, die Menschen sind eher aufgebracht, wollen partizipieren und insofern haben wir ein Thema, was Sie auch in Verbindung mit Krise, wir haben keine lebensbedrohende Situation, wo die Krise üblicherweise als Wort verwendet wird, als Beschreibung, sondern wir haben diese Repräsentationskrise und wir müssen die Bedürfnisse unserer Bürger, die müssen stärker auch einbezogen werden in der Transformation, ist klar, sind viele Themen, die die Menschen beschäftigen. Hier braucht es faire Lösungen, es braucht auf Basis unseres Wirtschaftssystems dennoch faire Lösungen, dass Menschen nicht verloren werden und dass auch die Gesellschaft als Ganzes mit dem Thema Zumutung, denn die Veränderungen sind natürlich im Einzelfall Zumutungen, dann auch umgehen kann. Nochmal ein wichtiger Hinweis, viele Dinge lassen sich nicht in Deutschland lösen, sondern sind natürlich internationaler Art, supranationaler Art, nicht nur europäisch, sondern unter Umständen westlich. Ungleichheit ist ein Thema. Wir müssen das im Kopf behalten, damit wir wirklich Menschen nicht verlieren. Gleiches gilt natürlich auch für Regionen innerhalb Deutschlands, für Lebensverhältnisse innerhalb Deutschlands. Und vielleicht noch ein Punkt, Populismus greift auf eine Repräsentationskrise im Wesentlichen und versucht hier mit einfachen Antworten zu bedienen, einen Raum zu besetzen, Lösungen scheinbar zu vermitteln. Aber das Allerwichtigste auch nochmal ganz am Ende, Sie haben gesagt, wir haben eine tolle Demokratie, wir haben eine breite Zustimmung in Deutschland zu unserem Gesellschaftssystem, wir haben eine hohe Wahlbeteiligung, sicherlich ist das ein ganz zentraler Punkt, die Menschen wollen mitgestalten, Sie haben es am Anfang gesagt und insofern, wir müssen uns sehr einsetzen für unser System. Wir müssen dafür kämpfen, aber es ist in sich resilient und seit 75 Jahren die beste Demokratie. Das ist jetzt meine vielleicht noch übertriebene Darstellung, aber auf jeden Fall eine funktionierende Demokratie, die eine gute Basis für unser Miteinander in der Gesellschaft.
Ja, vielen Dank, Herr Kirchberg. Fühle mich sehr getroffen. Ob es die absolut beste Demokratie auf deutschem Boden ist, weiß ich nicht. Ist jedenfalls deutlich besser als in 50er und 60er Jahren. Es gab so etwas unmittelbar nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1989, dann ein langes Jahrzehnt, wo wir nachgedacht haben über die Demokratisierung der Demokratie. Heute denken wir mehr über die Resilienz der Demokratie nach. Da ist schon ein Umschwung zu sehen, ja. Aber ich stimme nach wie vor zu, das ist eine der besten 15 Demokratien in der Welt, wie wir uns wieder messen. Nicht ganz vorne, das sind die netten skandinavischen Staaten, Kanada und Neuseeland. Aber Deutschland firmiert da meist auf Position 12 bis 14. Von 200 Staaten. Das ist nicht alles, aber auch nicht wenig.
Ja, Professor Merkel, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast im Podcast waren und uns mit Ihrer Expertise hier wirklich unseren Podcast auch in erheblichem Maße bereichert haben. Dafür sind wir sehr dankbar und kommen Sie auch gerne wieder zu uns. Denn Gelegenheiten dazu wird es mit Sicherheit auch in Zukunft geben. Ja, in diesem Sinne hoffen wir, dass wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur wertvolle Informationen an die Hand gegeben haben heute, sondern vor allem auch einen Impuls zum Weiterdenken, Weiterfragen und besonders auch zum zuversichtlich bleiben. Und sollten Sie es nicht schon sein, dann werden Sie es doch einfach.
Denn gerade auch in herausfordernden Zeiten braucht es eben Stimmen, die, wie die von Professor Wolfgang Merkel, die nicht nur Probleme benennen, sondern auch Lösungswege aufzeigen. Und Menschen braucht es, die den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen. Denn eines ist klar, unser Zusammenleben gelingt nur, wenn es getragen wird von Respekt, Empathie und dem festen Willen zur Gerechtigkeit, unabhängig von Herkunft, Meinung oder Lebensentwurf.
Ja, und wenn Ihnen die heutige Folge mit Professor Merkel gefallen hat, abonnieren Sie uns doch einfach, teilen Sie den Podcast und folgen Sie uns auf unseren Kanälen in den sozialen Medien. Mehr dazu auch in unseren Shownotes.
Zwei alte weiße Männer kommt wieder in einer Woche. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und ganz besonders zuversichtlich.